Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Ein hagerer Mann trat hinter dem mächtigen Stamm hervor. Seine einfache Kleidung bestand aus gegerbtem, braunem Leder. Sein Gesicht lag im Schatten einer weiten Kapuze, doch Lorna hatte ihn längst an seiner Stimme erkannt. »Korunda«, rief sie laut und warf sich dem Mann schluchzend in die Arme.
»Kind, dass ich dich noch einmal wiedersehen...«
Lornas Ungestüm riss dem Mann die Kapuze vom Kopf, und darunter kam das Gesicht eines ergrauten, älteren Herrn zum Vorschein. Es war ein gut aussehendes Gesicht, doch um die Augen hatten sich dunkle Ringe tief in die Haut gefressen, und um den Mund zogen sich Falten der Sorge und Trauer. Über die Wangen des Fremden liefen Tränen.
»Die Kunde von deiner Rückkehr hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet«, sagte er.
Lorna löste sich aus der Umarmung. In ihrem Gesicht wechselten Freude und Verzweiflung.
»Dann weiß er bestimmt auch, dass ich da bin«, hauchte sie.
Der Mann senkte den Kopf.
»Ja, er weiß es längst. Ein Vater spürt die Nähe seines Kindes und ein Herrscher, wenn seine Macht in Gefahr zu geraten beginnt.«
»Tut sie das denn?« entgegnete Lorna bitter.
Sie drehte sich zu Crescentia, Rausch und Rosina um. »Das«, verkündete sie, »ist Korunda.« Crescentia Rausch deutete eine Verbeugung an. Rosina verbarg sich scheu hinter dem Rücken der Köchin.
»Korunda ist ein alter Freund meiner Mutter und auch meiner, der letzte, der uns geblieben war. Und er war es, der mir geholfen hat, aus Olenar zu fliehen, damals in jener Nacht.«
Korunda verneigte sich ebenfalls vor Lornas Freundinnen.
»Ich habe auf euch gewartet, Kind, seit dem ersten Augenblick, da ich von eurer Landung an der Küste gehört habe. Uns bleibt keine Zeit. Die Seefischom im Wald wispern, dass dein Vater nach Nemro und seinem Heer um Hilfe gerufen hat.«
»Nemro«, wiederholte Lorna leise. »Ich dachte, dieses Scheusal sei...«
»Vielleicht ist er es, vielleicht auch nicht«,
entgegnete Korunda ernst.
»Wenn er erst hier eingetroffen ist, haben wir auf jeden Fall verloren.«
Sie schwiegen.
»Wir haben einen Plan«, begann Lorna schließlich.
Korunda horchte auf. Lorna fing an, von ihrem Vorhaben zu berichten, Palamor zu schwächen und dadurch sein Heer zu brechen. Korunda hörte schweigend zu. Als Lorna geendet hatte, nickte er stumm. Dann sagte er lächelnd,
»Du bist deiner Mutter so ähnlich. Ich kannte jeden ihrer Gedanken im Voraus, und ich habe auch deinen erraten, weil es der einzig Richtige ist.«
Das melancholische Schimmern wich aus seinem Gesicht und er wurde wieder ernst.
»Die letzte Chance, die uns bleibt, die Abore zu stoppen, ist, Palamor zu fällen.«
Lorna sah Korunda ungläubig an. »Fällen? Aber wie? Ich meine, dieser Baum ist...« Während sie, die wiedergekehrte Prinzessin von Olenar, um Fassung rang, verschwand Korunda wissend lächelnd hinter dem riesigen Stamm und kehrte wenig später mit einem goldglänzenden Gegenstand, einer Art Spule, zurück. Als er sie entrollte, sah man, dass es sich um nichts Geringeres als eine große Bandsäge handelte.
»Viele Monate, Tage und noch mehr Nächte habe ich an diesem Werkzeug gearbeitet«, sagte er. »Nun ist der Moment gekommen, an dem es seine Tauglichkeit unter Beweis stellen muss.«
Korunda machte eine kurze Pause, in der er sich seinem Werkzeug widmete.
»Ohne eure Hilfe war ich außerstande, diese Aufgabe zu bewältigen«, erklärte er dann. »Doch gemeinsam können wir es schaffen. Ihr allein habt die Kraft einer Prinzessin, die dazu nötig ist.«
Mit entschlossener Miene brachte er das goldene Sägeblatt vor dem Baumriesen in Stellung.
»Lange werden eure Freunde die Abore nicht mehr in Schach halten können. Fangen wir also an.«
Das Schlachtfeld begann sich vor Johnnys Augen zu drehen. Keine Minute zuvor hatte er seine letzte Patrone verschossen. Wenig später war auch den anderen die Munition ausgegangen. Nun blieb ihnen nichts mehr als zu warten, bis auch Brovni, dessen übermenschliches Tun sie bislang am Leben gehalten hatte, die Kräfte verließen. Noch stemmte dieser sich mit Laroks Schwert dem Ansturm der Abore entgegen. fällte Bestie um Bestie, ohne auch nur ein einziges Mal den blutgetränkten Arm zu senken. Seinen Körper bedeckten Fetzen abgeschlachteten Fleisches. Seine Krücke fuhr in das Blut wie der Remo eines Gondoliere auf den Kanälen Venedigs. Doch die Gefährten, die in seinem Rücken Schutz fanden, konnten sehen, dass auch seine Bewegungen langsamer wurden, dass nicht jeder Schlag mehr sein Ziel erreichte. Die Zahl der Gegner aber, die auf ihn einstürmten, nahm nicht ab. Es war nur noch eine Frage von Augenblicken, bis Brovny selbst sich dieser bitteren Tatsache stellen musste. Sie hatten alles gegeben und verloren. Daran war nichts Schändliches. Schändlich wäre es gewesen, kampflos aufzugeben. Noch bewahrte der Blutrausch Johnny davor, den Schmerz über Lornas Tod in ganzer Härte zu spüren. Wieder verlangsamte sich alles. Wenn man so viele Leben ausgelöscht, so viel Schuld auf sich geladen hatte, kam der Tod ohnehin wie ein Freund, der einem Trost spendete. Ja, wenn man es recht betrachtete, wartete Johnny Elm in diesem Augenblick auf einen alten Freund. Sie kannten sich. Mehr als einmal waren sie sich in der Klinik begegnet. Früher, in seinem anderen Leben, wenn eine Operation gescheitert und der Tod gekommen war, seinen Tribut zu fordern. Nur durch den einen konnte der andere glänzen. Sie wussten, was sie aneinander hatten. Erschöpft hob Johnny den Kopf und drehte sich erwartungsvoll um. Aus welcher Richtung würde der Freund kommen? Doch dann sah er etwas anderes. Weit hinter den letzten Reihen der Feinde begann in diesem Moment ein, man muss sagen, wundersames Schauspiel. Dort, wohin sein Blick ging, erhob sich ein gewaltiger Baum aus der Mitte des Waldes. Sie hatten diesen als prachtvollen Vertreter seiner Art bereits ganz am Anfang ausgemacht. Er war höher, breiter und schöner als alle Bäume, die um ihn herum standen. Und dieser Solitär nun geriet im gleichen Augenblick in Bewegung. Zunächst war es nicht mehr als ein Zittern, dann ein leises Wanken. Doch schließlich fuhr ein gewaltiges Knacken scharf wie eine Axt in das Kampfgetöse. Was darauf folgte, war unheimlich und berauschend zugleich. Wie vom Donner gerührt, stellten die Aburay jede Kampfhandlung abrupt ein. Brovny gelang es noch, ein paar der Erstarrten hinzuschlachten. Dann ließ auch er die Waffe ruhen. Keine Sekunde zu früh. Denn dieser gewaltigste aller Bäume neigte sich vornüber und fiel. Er fiel und fiel, riss kleinere Bäume mit sich, rauschte, dröhnte und toste, bis seine gewaltige Krone inmitten der paralysierten Anhängerschar aufschlug und viele von ihnen unter sich begrub. Danach herrschte Stille. Torturalmar. Tiefer Donner ließ die Erde vibrieren, gewaltige Blitze fuhren dicht an dicht in den Boden und hinterließen dort tiefe Krater. Ein finsteres Heer erreichte die Pforten von Torturalmar. Die Gesichter der Krieger wirkten entschlossen. Viele von ihnen hinkten, manche hatten Arme, Beine oder andere Gliedmaßen verloren. Aber sie hielten sich aufrecht. Sie hatten den Tod ihres Herrn Palamor überlebt. Nun waren sie Pensa Kula Fanada Livisuma Samugadein, der wiedergekehrten Prinzessin von Olinar, ihrer neuen Gebieterin, bis zu jenem Ort gefolgt, an dem es für sie, die Aburay, kein Weiterkommen gab. Lorna tat einen Schritt aus der ersten Reihe nach vorne, und jeder ihrer Gefährten, der sie von Hamburg bis hierher begleitet hatte, konnte sehen, sie war eine andere geworden. Sie war nicht mehr das Mädchen, das auf Irrpfaden einen Weg im Leben suchte. Vor ihnen stand eine Frau in vollem Bewusstsein ihres Herrschaftsanspruchs. Und sie war gekommen, diesen Anspruch durchzusetzen. Die dunklen Zeiten neigten sich dem Ende zu. Es war eine lange Reise gewesen, von den Landungsbrücken auf St. Pauli bis zum Eingang von Torturalmar, dem Turm der verlorenen Seelen. Das Ende ihres Weges war fast erreicht. Doch die letzten Meter, das spürten sie alle, würden die schwersten werden. Lorna, Johnny, Putzi, Crescentia Rausch, Rosina, Brovny, Mousson, Henry Elm und der Kapitän hoben ehrfürchtig die Köpfe. Niemand sprach ein Wort. Crescentia Rausch erkannte nun, dass Rosinas Bilder von Torturalmar der Wahrheit in jedem noch so fürchterlichen Detail entsprochen hatten. Die Wand, die vor ihnen in den Himmel stieg, war tatsächlich aus Tausenden und Abertausenden menschlicher Körper errichtet worden. Scheußlich verzerrte Arme, Beine und Torsi waren die Steine, aus denen dieses grauenhafte Bauwerk bestand. Halbverweste Gesichter starrten ihnen aus dem Gemäuer entgegen. Die Mienen Fratzen eines verzweifelten Todeskampfs. Es ließ sich nur erahnen, was diesen armen Kreaturen widerfahren war, bevor sie dort im Mauerwerk ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Über die gesamte Breite des Turms krochen riesenhafte schwarze Schaben, die ihren Speichel in die Fugen zwischen den faulenden Leibern rinnen ließen, wo er unter dem Feuer der Blitze zu Zement erstarrte. Ein irrwitziger Geruch schlug ihnen entgegen. Korundar trat neben Lorna. »Bis hierher können die Aburay und ich euch folgen. Von der Schwelle des Tores an müsst ihr alleine weitergehen.« Er trat wieder einen Schritt zurück und drehte sich so, dass alle Versammelten ihn hören konnten. Sein Gesicht war sehr ernst. »Ihr werdet im Inneren dieses Turms Dinge sehen, die euch ängstigen, wie euch noch nie im Leben etwas geängstigt hat. Ihr werdet Schatten begegnen, die so tief sind, dass ihr euch für immer in ihnen verlieren werdet, wenn ihr nicht dicht beieinander bleibt. Ihr werdet von grausamen Erinnerungen eingeholt werden, die vom Grund eurer Seelen in euer Bewusstsein schießen und in eine Zukunft blicken, die euch am Sinn der Gegenwart zweifeln lässt. Denn das ist es, was Mologens Herrschaft in ihrem Innersten ausmacht. Sie ist nur so groß wie eure Angst. Und es hängt allein von euch ab, wie viel diese Angst in euch zu wachsen vermag. Mologen wird alles dafür tun, dass ihr euch den Verstand raubt, denn nur dann wird er weiterleben. Wenn ihr verliert, ist alles verloren.«
Korundar hielt für einen Moment inne. Den anderen war es, als sei er dabei, tief in fremde Gedankenwelten hinabzusteigen. Seine Augen bekamen einen entrückten Glanz, seine Glieder wurden starr. Minutenlang stand er so. Niemand wagte, ihn anzusprechen oder gar zu berühren. Dann jedoch kehrte sein Geist in ihn zurück.
»Allerdings, es gibt eins«, fuhr er mit fester Stimme fort, »das ihr niemals vergessen dürft. Mit jedem Schlag, den ihr ihm auf eurer Reise versetzt habt, mit jedem seiner Geschöpfe, das Kraft eurer Taten zu eurem Gefährten wurde, hat er bereits einen Teil seiner Macht eingebüßt und ihr ein Stück eurer Angst. Haltet euch das immer vor Augen, egal was von nun an geschieht.«
Nach diesen Worten schritt Korundar langsam auf Lorna zu. Er schob seine Kapuze zurück, beugte sich ein Stück nach vorne und küsste sie auf die Stirn.
»Nun gut, Prinzessin, der Weg ist bereitet. Die letzten Meter liegen vor euch. Wenn ihr nicht verzagt, kehrt bald das alte Olenar wieder. Jenes Olenar, das die meisten hier nur noch als glückliche Verheißung kennen.«
Er machte eine knappe Verbeugung und zog sich dann in die erste Kampfreihe zurück. Die Gefährten der Elmsfeuer sahen einander in versteinerte Gesichter. Unvermittelt sprangen aus den Reihen der Aburay zwei der schlangenköpfigen Riesen hervor. Mit mächtigen Schritten gingen sie auf das Tor von Torturalmar zu. Noch im Lauf rissen sie ihre glühenden Keulen in die Höhe. Ein ohrenbetäubender Lärm hob an, als sie mit gewaltigen Schlägen begannen, die Torflügel zu zertrümmern. Schon bei ihrer Ankunft hatten die Wächter des Tors demütig das Haupt gebeugt und waren kampflos zum Feind übergelaufen. Als die Schlangenköpfe wenig später beiseite traten, tat sich dort, wo noch Sekunden zuvor kein Weiterkommen gewesen war, ein riesiges schwarzes Loch auf. Noch einmal drehten die Gefährten sich um und blickten in unzählige abgekämpfte Gesichter. In jedem einzelnen davon aber lag die Hoffnung, bald in jenes Leben zurückkehren zu dürfen, von dem ihre Vorfahren ihnen unter vorgehaltener Hand erzählt hatten. Ein Raunen ging durch die Reihen. Korundar nickte ihnen lächelnd zu. Dann setzten sie sich in Bewegung, und ehe die Zurückbleibenden sich versahen, hatte die Nacht im Inneren von Torturalmar die Krieger der Elmsfeuer in sich aufgenommen. Es war kalt und feucht um sie herum. Johnny hatte jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Unmittelbar hinter der Schwelle des Turms hatte eine breite Treppe sie empfangen, die, so der Anschein, spindelförmig in der Dunkelheit emporstieg. Jede der unzähligen Stufen war fast einen Meter hoch, was den Aufstieg schon nach wenigen Metern zur Tortur machte. Wie sollten sie unter diesen Bedingungen bis in die Spitze eines Turms vordringen, der so hoch war, dass ein Ende vom Boden aus nicht einmal zu sehen gewesen war? Knapp vor Johnny irrten zwei schwache Lichtkegel umher. Mousson und Brovny hatten in weiser Voraussicht jeweils eine Taschenlampe von Bord der Elmsfeuer mitgebracht. Ohne diese wären sie bereits hier am Ende gewesen. Um einander im Dunkel nicht zu verlieren, begannen sie, sich zu unterhalten. Solange jeder die Stimmen der anderen hörte, wussten sie, dass niemand verloren gegangen war. Keiner von ihnen konnte mehr sagen, wie lange sie schon so gingen.
Stufe für Stufe kämpften sie sich in einem Bauwerk nach oben, dessen wahre Ausmaße ihr Vorstellungsvermögen sprengte. Crescentia Rausch hiefte Rosina auf ihre Schultern. Das Kind war viel zu klein, um die Stufen alleine bewältigen zu können. Flackernd wiesen die schwachen Lampen ihnen den Weg. Unausgesetzt erfüllte das Gemurmel ihrer Stimmen die stickige Luft. Je weiter sie kamen, desto schwerer fiel das Atmen. Wie hoch mochten sie inzwischen sein? Es gab keine Fenster, und sie waren peinlichst darauf bedacht, sich vom Mauerwerk fernzuhalten. Niemand von ihnen war erpicht darauf, mit einer der grausigen Leichen in Berührung zu kommen. Irgendwann befiel Johnny das Gefühl, die Nähe der anderen verloren zu haben. Zwar hörte er noch ihre Stimmen, doch wenn er im Dunkeln dorthin tastete, wo er einen von ihnen vermutete, griff er ins Leere. »Lorna«, rief er, doch es kam keine Antwort. Er versuchte es noch einmal. »Lorna?« Nichts. »Putzi!« Wieder nichts. Nur das Flüstern von Leuten, die nicht mehr um ihn waren. Irgendwann kam es ihm vor, als würde die Zahl der Stimmen zunehmen. Angestrengt hielt er nach den beiden Lichtkegeln Ausschau. Doch auch sie waren nicht mehr zu entdecken. »Putzi! Herr Mousson, Brovny!« Immer lauter rief er ihre Namen in das Nichts hinein. Doch das Echo seiner eigenen Schreie blieb die einzige Antwort. Von einer Sekunde zur anderen dann war auch das Murmeln und Gesäusel verstummt. Furchtbare Stille senkte sich über ihn. Selbst das Geräusch seiner Schuhe auf dem rauen Boden klang auf einmal, als käme es aus weiter Ferne. Stufe für Stufe stieg Johnny weiter. Korundar hatte ihnen ja angekündigt, dass solche Dinge passieren würden. Doch mit diesen billigen Taschenspielertricks würde es Mologe nicht gelingen, seinen Verstand zu verwirren. Er war stark. Wut stieg in ihm auf und gab ihm unverhofft neue Kraft. Und mit ihr kehrte sein von den ehemaligen Krankenhauskollegen gefürchteter Ehrgeiz zurück. Das hier war nicht schwerer als ein neurochirurgischer Eingriff. Man musste nur auf das Ziel fokussiert bleiben, egal was geschah. Dann konnte nichts einem etwas anhaben. Plötzlich sah er weit unter sich die beiden Taschenlampen wieder aufblitzen. Ein freudiger Schauer durchfuhr ihn. Na also, er hatte die anderen doch nicht verloren. Wie aber war es möglich, dass sie so weit zurückgefallen waren? Während er dies dachte, erlosch das Licht unter ihm. Halt nein, da war es wieder. Diesmal hoch über ihm. Verführerisch tanzte es über seinem Kopf, wisperte ihm zu. »Komm doch, Johnny, komm zu uns!«
»Konzentrier dich, Johnny«, schrie er sich selbst an. »Das sind nichts weiter als Irrlichter, kein Mousson, kein Brovny.«
Ein warmer Lufthauch strich an ihm vorbei.
»Warte, Junge, in meinem Alter steigt man nicht mehr Treppen wie ein 30-Jähriger. Das müsstest du als Arzt doch wissen.«
Johnny fuhr herum. »Vater?« Mit beiden Händen griff er in die Richtung, aus der die Stimme seines Vaters gekommen war. Doch da war nichts. Dafür hörte er hinter sich ein Seufzen.
»Ich hab mir das Kennzeichen des Autos gemerkt, Johnny. Wir können gleich zur Polizei gehen und Anzeige erstatten, ja?«
Er begann zu zittern.
»Miriam, was machst du denn hier?« rief er. »Du bist doch tot. Jemand hat dich überfahren.«
Er spürte, wie eine Hand nach ihm griff und versuchte, ihn zurückzuhalten.
»Geh nicht fort, Johnny. Wir müssen zur Polizei jetzt gleich. Wir können doch nicht warten, bis ich vollständig verwest bin. Wer wird uns denn dann noch glauben?«
Johnny wollte sich von der Hand, die ihn verzweifelt gepackt hielt, losmachen. Doch stattdessen griff er in eine weiche, warme Masse, in der sich zuckend etwas bewegte. Er würgte, riss die Hand zurück und stellte fest, dass er sich getäuscht hatte. Es gab keine Miriam mehr. »Du musst weitergehen, Johnny«, sprach er sich Mut zu. »Einfach weitergehen. Kümmere dich nicht um das, was passiert.« Er erklomm die nächste Stufe, dann die übernächste, immer weiter, immer weiter. Bumm, 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 ging sein Herz. Er musste es angehen wie eine Maschine, nicht denken, nicht fühlen, Stufe, zack, Stufe, zack. Wie weit war er wohl schon gekommen? Würde es ihm jemals gelingen, dorthin vorzudringen, wo Mologen sich verschanzt hatte? Würde er auf ihn warten? Hunderte Male hatte er sich ausgemalt, wie er Mologen entgegentreten würde. Stets aber war er dabei in Begleitung seiner Freunde gewesen. Nun war er allein. Alle anderen hatte er verloren. Gehörte das zu Mologens Plan, ihn von den anderen zu trennen, um dann ganz alleine mit ihm abrechnen zu können? Vielleicht irrte er sich aber auch, und die anderen waren bereits bei ihm. Oder sie waren... Johnny brachte den Gedanken nicht zu Ende. Nein, das war alles Teil des Spiels. Die Erschöpfung, die Verzweiflung, die Wahnvorstellungen. Aber so leicht gäbe er sich ihm nicht geschlagen. Stufe, zack, Stufe, zack. Ein Rauschen begann in seinem Kopf zu wachsen. Es wurde lauter und immer lauter. Kurz darauf spürte er einen stechenden Schmerz in beiden Füßen, der langsam, unerbittlich seinen Körper hinaufkroch. Seine Knie brannten wie Feuer, sein Magen krampfte sich zusammen. Brüllend übergab er sich in das Schwarz vor sich, kroch durch das eigene Erbrochene weiter vorwärts. Stufe, zack, Stufe, zack. Nahm diese verdammte Treppe denn nie ein Ende? Und gab es in diesem Turm überhaupt jemanden, der auf ihn wartete? Er fühlte, wie sein Herz schneller und schneller wurde, wie es raste, um dann plötzlich einfach stehen zu bleiben. Er fasste sich an die Brust. Tatsächlich, da war kein Herzschlag mehr zu spüren. War er tot? Stiegen tote Treppen? Stufe, zack, Stufe, zack. Unsichtbare Hände legten sich um seine Gurgel und drückten langsam zu. Er röchelte, fühlte, wie ihm die Sinne schwanden. Humbug! Da waren keine Hände, da war nur seine Angst, nichts weiter. Stufe, zack, Stufe, zack.
»Wieso kommst du nicht nach Hause, Johnny? Reicht es nicht, dass dein Vater mich verlassen hat? Musst du jetzt dasselbe tun?«
Ihm kamen die Tränen.
»Ich habe dich doch nicht verlassen, Mama. Bald bin ich wieder bei dir. Nur noch die Spitze des Turms erreichen.«
Stufe, zack, Stufe, zack.
»Das hat Henry auch immer zu mir gesagt. Nur noch diese Fahrt. Dann ist Schluss und ich bleibe für immer bei dir und unserem Jungen. Nichts kann uns dann mehr trennen.«
Die Tränen liefen heiß über Johnnys Gesicht. Stufe, zack, Stufe, zack.
»Ich verspreche dir, Mama, ich bin bald zurück, wirklich. Du kannst dich darauf verlassen, ich bin nicht wie mein Vater.«
Stufe, zack, Stufe, zack.
»Natürlich bist du wie ich. Jeder Sohn wird wie sein Vater. Das ist nun mal der Gang der Dinge.«
Der Druck in seinem Kopf wurde unerträglich, die Schmerzen in seinem Körper explodierten. Jede Krankheit, jedes Leid, das ihm bisher im Leben widerfahren war, kehrte, so schien es, in diesem Augenblick zu ihm zurück. Sein Mund brannte wie Feuer, seine Zunge glühte. Als er seine Zähne berührte, brachen sie aus seinem Kiefer und fielen klirrend zu Boden. Seine Haut juckte, wie er es seit den Windpocken nicht mehr erlebt hatte. Glühende Nadeln bohrten sich ihm in den Unterleib, sein Darm entleerte sich unter qualvollen Krämpfen in seine Jeans. Flüssiger Kot rann seine Beine hinunter. Stufe, zack, Stufe, zack. Dann hörte er, durch all die Schmerzen und den Höllenlärm in seinem Gehirn, eine neue Stimme. Klar und erquickend wie ein Bergbach rieselte sie in sein Ohr.
»Johnny, das können wir doch nicht tun, nicht hier. Was, wenn uns jemand entdeckt?«
Er erstarrte. Das war Lorna. Sie sprach mit ihm. Aber wo war sie? Und was meinte sie mit, das können wir doch nicht tun? Im selben Moment hörte er wieder ihre Stimme. Ihr Klang war befremdlich. Nur einmal hatte er sie so gehört, vor einer gefühlten Ewigkeit in New Orleans, auf dem Boden von Professor Rufus Cleanheads unterirdischem Haus. Heiser war diese Stimme und voller Verlangen.
»Oh ja, Johnny, ich will deine Finger spüren«, stöhnte sie. »Ja, steck sie weiter rein. Ja, so ist es gut. Und jetzt beweg sie, ja genau. So, so will ich es haben.«
Die Stimme erstarb.
»Nein, da war sie wieder. Und jetzt will ich dich ganz in mir spüren.«
Lornas Worte ersoffen in einem kehligen Keuchen.
»Johnny, ja, so ist es gut.«
Das war schlimmer als jeder Schmerz, den sein eigener Körper ihm zufügen konnte. Seine Seele stand in lodernden Flammen. Grünliches Licht hob vor ihm zu schimmern an. Er sah ein Stück der steilen Treppe und auf einer der breiten Stufen Lorna. Sie lag auf dem Rücken, nackt, die Beine weit gespreizt, bebend vor Verlangen, und auf ihr das entblößte Becken fest in sie stoßend war er selbst. Wie konnte das sein? Er stand auch hier und sah sich selbst dabei zu, wie er seine Geliebte … Es tat weh, so weh, wie noch nie in seinem Leben etwas wehgetan hatte.
»Beruhige dich, Johnny. Das ist nur eine Täuschung«, hörte er eine Stimme neben sich, einer von Mulligans bösartigen Spielzügen. »Es ist wie Schach, weißt du?«
Johnny erkannte die Stimme.
»Browny, sind Sie das?«
»Ja, Doktor, das bin ich.«
»Wo waren Sie denn die ganze Zeit und wo sind die anderen?«
»Sie sind ein Stück vor uns. Ich bin alleine noch einmal zurückgegangen, um nach dir zu sehen. Wir hatten Angst, dich zu verlieren. Du weißt doch, dass wir alle zusammenbleiben sollen.«
Ja, das weiß ich, Brovni, das weiß ich.
Du hast mit dir selbst gesprochen, aber jetzt ist alles gut. Ich bin bei dir. Komm, wir müssen weiter. Kümmere dich nicht um das, was du siehst. Das sind nur Hirngespinste, nichts weiter.
Brovni fasste ihn sanft am Arm und half ihm beim Aufstehen. Vorsichtig stiegen sie im schwachen Schein des grünlichen Lichts über die Kopulierenden hinweg und gingen weiter. Stufe, zack. Stufe, zack. Johnny passte auf, dass er Brovni im Halbdunkel nicht wieder verlor. Sie hatten keine Taschenlampe. Brovni musste sie bei den anderen gelassen haben. Pling, 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 klang die Krücke auf den Stufen. Wie ein fetter Wurm baumelte der Stumpf seines rechten Beins in der Luft. Stufe, zack, Stufe, zack. Das Rauschen in Johnnys Kopf hatte sich gelegt. Die Schmerzen in seinem Körper auch. Es tat so gut, einen Freund in der Nähe zu wissen. Ohne Brovni, das ahnte er jetzt, wäre er verloren gewesen. Konzentriert starrte er auf das amputierte Bein, das mit jedem Schritt, den Brovni tat, skurril hin und her schaukelte. Etwas irritierte ihn an dem Bild, doch er kam nicht darauf, was es war. Unvermittelt blieb Brovni plötzlich vor ihm stehen. Er griff in seine Manteltasche und zog ein kleines Fläschchen daraus hervor. Es war jenes, in das Lorna einst den Alraunensud gefüllt hatte.
»Das hier«, brummte er, »hat Lorna mir mitgegeben. Sie hat gesagt, dass wir bald in Regionen des Turms vorstoßen werden, wo wir ohne diese Tropfen den Verstand verlieren werden.«
Er hob die Flasche und schwenkte sie leicht. Die Flüssigkeit darin gluckste leise.
»Es ist derselbe Sud, der uns damals von der Hirnpest geheilt hat. Besser, wir nehmen ihn jetzt, bevor es zu spät ist.«
Er zog den Korken aus dem Glashals und nahm einen kleinen Schluck. Als er die Flasche absetzte, seufzte er tief. Ein Schauer durchlief seinen Körper. Dann reichte er sie an Johnny weiter. Das kühle Glas berührte bereits seine Lippen, als eine weitere Stimme an sein Ohr drang. Überrascht hielt er inne.
»Stoi«,
sagte diese Stimme.
»Stopp!«
Es war trotz des rauen Timbres die Stimme eines Kindes. Im selben Moment zerfetzte ein Schuss die Stille. Im Mündungsfeuer sah Johnny, wie Brovnis Schädel mit heftiger Wucht nach hinten gerissen wurde. Blut, Schädelsplitter und Hirnmasse spritzten in alle Richtungen. Und noch etwas erkannte Johnny in diesem Licht, das Gesicht Rosinas. Eiskalt lud das Mädchen seine Waffe durch, ging breitbeinig über dem leblos zusammengesackten Körper seines Vaters in Position und schoss. Johnny sah, wie die Projektile gewaltige Stücke aus Brovnis Fleisch fetzten. Da nun erkannte er, das war nicht Rosinas Vater, der dort lag. Was da vor seinen Augen zu Klump geschossen wurde, war ein Dämon. Dem richtigen Brovni hatte er das andere Bein amputiert. Das nämlich war es gewesen, was ihn die ganze Zeit über an dem Bild gestört hatte. Das Fläschchen rutschte ihm aus der Hand und zersprang auf dem Boden in tausend Splitter. Schlagartig wurde es wieder dunkel. Olenar war ein Reich des Schmerzes. Seine Grundfesten waren Misstrauen, Hass, Unterdrückung und Vernichtung. Was allerdings die wenigsten seiner Bewohner wussten, war, dass dieses Reich auch aus Schmerz geboren war, dem unermesslichen Schmerz über den Verlust der größten Liebe, die je ein Wesen für ein anderes empfunden hatte. Und von jenen wenigen, die dieses Wissen tief in ihrer Seele über die Zeit gebracht hatten, waren in diesem Augenblick fast alle tot. Einer, der das Dunkel überdauert hatte, war Leblon, der Sänger und treue Paladin seines Herrn. Längst verklungen war die Laute, die er, wann immer es gewünscht wurde, zum Amüsement des Hofes geschlagen hatte. Abgestoßen und staubig stand sie im hintersten Winkel des Saals an die Wand gelehnt. Ein trostloser Anblick, den sie mit ihrem Besitzer auf tragische Weise teilte. Müde richtete Leblon sich auf seinem Stuhl auf und sah hinüber zu seinem Gebieter. Von dem Herrn, dem er über so viele Jahre bedingungslos gedient hatte, war kaum mehr geblieben als ein gebeugter Schatten. Sein ergrautes Haar hing wirr in das verhärmte Gesicht. Die Augen, die hin und wieder unter verfilzten Strähnen hervorschienen, waren stumpf und teilnahmslos. Die einstige Glut war gänzlich aus ihnen gewichen. Leblon konnte nur vermuten, dass ihr Blick ihn noch wahrnahm, wenn er erstarrt an ihm vorüberglitt.
»Leblon, wie spät mag es wohl sein?«
Die Stimme seines Herrn war kraftlos und gestrig wie seine gesamte Erscheinung.
Dem Sänger schien es, als spreche sie nicht in diesem Moment zu ihm, sondern als erinnere er sich lediglich, sie irgendwann einmal so zu sich sprechen gehört zu haben. Damals, als sein Herr ihm jeden Abend befohlen hatte, für ihn zu singen. Das immer gleiche, traurige Lied. Das Lied eines Mannes, den die große Liebe in tiefe Verbitterung und gnadenlosen Hass gestürzt hatte. Leblon räusperte sich leise. Seine Augen waren gerötet, seine Wangen eingefallen, um seinen Mund tat sich die verdorrte Haut in tiefen Rissen auf.
»Zu spät, Herr. Es ist zu spät.«
In seinem Wachtraum sah Johnny plötzlich alles in gleißendem Licht. Mit letzter Kraft schleppte er sich Stufe um Stufe weiter. Er war nicht mehr weit von dem Ort seiner Bestimmung entfernt, das konnte er spüren. Abscheuliche Fratzen tauchten vor ihm auf, Kobolde, Nachtmare und andere Unwesen grinsten ihn höhnisch an und verschwanden, sobald er nach ihnen schlug. Aus den Wänden, die sich immer dichter um ihn schlossen, fuhren die halb verfaulten Arme jener Toten, die diesen Turm am Leben hielten, und griffen gierig nach ihm. Ihr modriger Odem folgte ihm auf Schritt und Tritt. Doch all das konnte ihm nichts anhaben. Denn vor ihm ging behende, wie er es ihr bei ihrer Körpergröße niemals zugetraut hätte, Rosina. Die klobige Waffe in ihren zierlichen Händen schimmerte matt. Nie hatte Johnny geschmeidigere Bewegungen gesehen. Nachladen, zielen, schießen. Missgebildete Schädel explodierten. Nachladen, zielen, schießen. Blut und andere Säfte peitschten gegen lebendiges Mauerwerk. Rosina tötete, als würde sie tanzen. Und sie tanzte mit der unbarmherzigen Präzision einer Ballerina aus dem Moskauer Bolschoi-Theater. Federleicht schwebte sie dahin, und wo ihre Füße den Boden berührten, hinterließen sie eine Spur nie gewesener Vernichtung. Johnny betrachtete ihr rotes Kleid mit den weißen Punkten. Er konnte sich genau erinnern, wann er es zum ersten Mal an ihr gesehen hatte. Damals, als sie gekommen war, ihren Vater durch bloße Berührung ins Leben zurückzuholen. Gleich darauf erkannte er, dass dieses Kleid einmal vollständig weiß gewesen war, bevor Unmengen von Blut es die Farbe wechseln ließen. Nachladen, zielen, schießen. Stufe, zack. Stufe, zack. Rosina drehte sich zu ihm um. In ihren Augen sah Johnny deutlich den Rausch, den nur das Töten erzeugt. Er war ihm in der Schlacht gegen die Aborei selbst erlegen. Nichts, das wusste er nun, würde dieses Kind stoppen, bis zu Ende gebracht war, was zu Ende gebracht werden musste. Rosinas Lippen bewegten sich leise. Mit Verzögerung verstand Johnny, was sie sagten.
»Johnny! Johnny! Johnny!«
Doch es war nicht Rosinas Stimme. Als Leblon, der Sänger, verstummt war, wandte sein Herr sich zur Seite und sah aus dem Fenster. Es war das einzige Fenster, das seine Erbauer dem Turm Torturalmar gegönnt hatten. Hier oben, weit über allem, war ihnen eine Öffnung unbedenklich erschienen. Von dort konnte der Herr sein Reich im Blick behalten. Durch diese Öffnung nun wanderten Mologens Augen abwesend über den Horizont. Er wusste nicht erst seit Leblons Worten, dass seine Zeit vorüber war. Alle hatten sich von ihm abgewandt. Zuerst das Fußvolk, die Harpien, die ihm all die Zeit über in treuem Hass ergeben gewesen waren. Dann Iblot, der Vielarmige, den einst vor langer, langer Zeit das Schwimmen gelehrt hatte. Schließlich die Aboyo, diese dummen Wasserköpfe. Und wenig später auch seine Leibgarde, die Aborei. Sie alle hatten ihre Angst vor ihm verloren. Und er hatte damit sie verloren, für immer. Das war ihm nun klar. Der Krieg war vorüber. Er war müde und krank, sterbenskrank. Nach ihm würden andere Generationen kommen. Glücklichere Generationen vermutlich. Was also tangierte ihn das alles noch? Er wusste, dass sie in dieser Minute den Turm, seinen Turm, erklommen, um ihn zu vernichten. Er fühlte es. Und er spürte, dass sie kam. Für einen kurzen Augenblick schloss er die trockenen, brennenden Augen. Würde sie ihm die Gnade erweisen, ihr noch einmal in die Augen sehen, sie noch einmal im Arm halten zu dürfen, bevor sie Dlaruks Stahl in seinen Körper trieb? Dieser feige Schmied war der erste gewesen, den er hatte gehen lassen müssen. Mologen sah, wie das schmutzige Grün am Horizont nach und nach zurückwich und ein zarter, heller Streifen allmählich dahinter sichtbar wurde, bunt wie ein Regenbogen. Wie er Regenbogen verachtete. Sein Seufzen erklang so tief, dass Leblon erschrocken aufsprang.
»Es ist nichts, Leblon, es ist nichts.
beruhigte der Herr den treuen Paladin.
Hörst du es? Hörst du sie kommen? Hörst du sie kommen?
Wieder schloss er für einige Sekunden die Augen. Ihm war nicht entgangen, wie schon seit Stunden dumpfes Tosen Torturalma erbeben ließ. Wie ein lebendiges Wesen hatte das uralte Bauwerk sich seinen Feinden entgegengestemmt, hatte versucht, die Eindringlinge zurückzuwerfen. Doch je weiter sie zu ihm, ihrem Todfeind, vorstießen, desto mehr schwand die Angst aus ihren Seelen und Herzen, und desto leiser wurde das Dröhnen in diesem gewaltigen Hohlraum schwindenden Schreckens. Als der Lärm schließlich ganz verstummte, wusste Mologen, was es bedeutete. Der letzte seiner Verteidiger war geschlagen. Es war vorbei. Er würde sterben. Bald. Vermutlich noch heute. Deutlich spürte er, wie sich das Leben anschickte, seinen ausgezehrten Körper zu verlassen. Die Berührung einer kühlen Hand entriss Johnny seinem fiebrigen Wahn. Widerstrebend lösten seine Finger sich von dem Amulett um seinen Hals, das er die ganze Zeit über fest umklammert gehalten hatte. Als er seine Handflächen betrachtete, sah er, dass der Anhänger sich tief in seine Haut gebrannt hatte.
»Johnny, ich bin es, Lorna«, sagte eine Stimme zu ihm.
Er fuhr zurück. Das Wesen, das beruhigend den Arm nach ihm ausstreckte, sah tatsächlich aus wie Lorna. Aber wer sagte ihm, dass sie es wirklich war?
»Was ist mit dir, Johnny?« hörte er. »Wieso siehst du mich so seltsam an?«
Knurrend wich er den Annäherungsversuchen aus und hob den Kopf. Hinter dem Wesen, das sich als Lorna ausgab, stand Rosina. Ihr bleiches Gesicht verschwand fast vollständig hinter blutroten Spritzern. In ihrer linken Hand ruhte nach wie vor die entsicherte Waffe. »Töte diesen Dämon, der sagt, er sei Lorna«, wollte er dem Kind zurufen. Doch aus seinem Mund kam nur ein heiseres Brodeln. Das Wesen sah ihm fest in die Augen.
»Wie kann ich dir beweisen, Johnny, dass ich wirklich Lorna bin, kein Geist, der dich töten will?«
Sein Schädel dröhnte. Fieberhaft überlegte er, was er entgegnen sollte. Dann fiel es ihm ein. Er musste dem Wesen eine Frage stellen, deren Antwort nur die echte Lorna wissen konnte. Er hustete heftig. Seine Stimme war schwach.
»Es gibt nur drei Menschen auf dieser Welt.«
Wieder schüttelte ihn ein rasselnder Husten.
»Die meinen zweiten Vornamen kennen. Mein Vater, meine Mutter und Lorna. Nenn mir also meinen zweiten Vornamen, dann werde ich dir glauben. Wenn nicht...«
Er sah hinüber zu Rosina. Das Klicken eines Magazins verriet ihm, dass das Mädchen wusste, was dann zu tun war. Das Lorna-artige Wesen allerdings überlegte keine Sekunde. Lächelnd sagte es,
»Du hast keinen zweiten Vornamen, Johnny. Der Name deines Taufpaten, nachdem er hätte lauten müssen, war Reginald, und das wollte deine Mutter dir ersparen, habe ich recht?«
In diesem Moment war es, Johnny, als fiele alle Last eines gesamten Lebens von ihm ab. Das Rauschen in seinem Kopf erstarb, seine Angst war wie fortgeblasen. Was blieb, war Müdigkeit, eine überwältigende Müdigkeit. Er wollte nur noch eins, schlafen. Lorna griff ihm unter die Arme und half ihm aufzustehen. Er stöhnte leise auf. Jetzt erst sah er die dunkle, aus zwei Flügeln bestehende Tür, vor der die Treppe endete. Sie hatten es tatsächlich bis in die Spitze des Turms geschafft. Lag dort, hinter dieser Tür, Mologens letzter Zufluchtsort? Er bemühte sich, ruhig zu atmen. Die widerwärtigen Fratzen waren ebenfalls verschwunden. Als er sich an der Mauer abstützte, stellte er fest, dass die Wände des Turms nicht mehr aus geschundenen Körpern, sondern aus trockenem Mörtel bestanden. Er sah sich erschöpft um. »Wo sind die anderen geblieben?« Lorna seufzte tief.
»Sie konnten nicht mehr weiter. Aber Rosinas Vater hat mir das hier gegeben.«
Mit diesen Worten zog sie unter dem Cape, das sie seit ihrer Landung an der Küste trug, ein Schwert hervor. Dlaruks Schwert. Seine Klinge strahlte rein, als habe es niemals den Körper eines Feindes durchdrungen. Johnny stieß sich sacht von der Wand ab und ging auf Lorna zu. Zärtlich nahm er ihr Gesicht in beide Hände.
»Was immer hinter dieser Tür wartet«, sagte er, »es wartet dort nicht auf dich allein. Ich werde kein Stück mehr von dir weichen.«
Er sah, wie Lornas Augen sich mit Tränen füllten. Ihre Lippen begannen zu zittern.
»Er ist immer noch mein Vater«,
flüsterte sie. »Ja, das ist er, und das wird er immer sein.« Johnny beugte sich nach vorne und küsste Lorna auf den Mund. Er spürte, wie Weinkrämpfe sie schüttelten, und schmeckte das Salz auf ihren Lippen.
Dann trat er wieder einen Schritt zurück. Ihm schwindelte. Er war müde, so furchtbar müde. Durch halbgeschlossene Lider sah er, wie Lornas Hände die Klinke nach unten drückten. Als die Flügel zu dem großen leeren Saal sich langsam öffneten, erhob Mologen sich mühevoll von seinem Thron. Auch Leblon, den Sänger und treuen Paladin, hielt es nicht auf seinem Stuhl. Das Warten war zu Ende. Durch den im Dämmerlicht daliegenden Türbogen traten ein junger Mann und ein Kind. Das Kind trug eine Pistole. Der Mann war, so schien es, unbewaffnet. Mologen spürte, wie sein welker Körper zu pulsieren begann. Hinter dem Mann und dem Kind machten seine müden Augen eine weitere Person aus. Ein Schauer überlief seinen gebeugten Rücken. Das war sie. Pensacula Fanada Livisuma Samuga Dane, jene Tochter, die ihr Vater mehr liebte als sein eigenes Leben. Er erkannte ihre zarte Gestalt, die ihm so vertraut und gleichzeitig so fremd war, ihr wunderschönes, stolzes Gesicht, das dem ihrer unglücklichen Mutter zum Verwechseln ähnelte. Und er sah die mächtige Klinge in ihrer rechten Hand, Dlaruks Klinge, das Schwert aller Schwerter. Erschaffen vom Schmied aller Schmiede, bestimmt, ihn Mologen zu töten. Langsam, aber festen Schritts kam seine Tochter auf ihn zu. Johnny vermochte kaum noch seine Augen offen zu halten. Bis hierher hatten seine Kräfte ihn geführt. So lange hatte er seinen Körper geschunden. Nun, da er das Ziel erreicht hatte, war er schwach. Wie durch einen Schleier verfolgte er, was geschah. Er sah Lorna, die auf die hagere, gekrümmte Gestalt in der Mitte des riesigen Saals zuging. Das sollte Mologen sein, der mächtige Herrscher über Olenar? Das war ein Greis, ein alter, zerbrechlicher Greis. Johnny fragte sich noch, wer das zweite, kleinere Geschöpf im Hintergrund sein mochte. Doch sein erschöpfter Geist ließ kraftlos jeden Gedankenfaden fallen. Sekunden später allerdings lief sein zermürbter Körper ein kurzes letztes Mal zu alter Form auf. Lorna hatte die fremde Gestalt fast erreicht, als diese unvermittelt die Arme hob und auf sie zuwankte. Töten, schoss es Johnny durch den Kopf. Mologen würde seine Tochter töten. Das Böse war noch nicht besiegt. Er sah es, verstand es und wusste, was er tun musste. Es war, als sei ein Feuerball direkt in ihn gefahren. Wie im Fieber brüllend rannte er auf Lorna zu, riss das Schwert Laruks aus ihrer Hand, bereit es dem Angreifer bis zum Heft in den siechen Leib zu rammen. Jetzt war die Zeit gekommen, ihn in jene Hölle zurückzuschicken, der er einst entstiegen war. Im selben Moment, als Johnny die Klinge über dem Kopf schwang, tat es einen mächtigen Knall, der sekundenlang in seinem Schädel nachzuhallen schien. Er spürte, wie ein stechender, heißer Schmerz in seine Hand fuhr. Das Schwert glitt ihm aus den Fingern. Im Fallen glaubte er zu sehen, wie Stein für Stein aus der gegenüberliegenden Wand brach. Torturalmar, der Turm der verlorenen Seelen, stürzte in sich zusammen. »Lorna!« schrie er aus tiefster Seele. Er musste sie beschützen, dafür war er doch hier. Mit einem heftigen Schlag kam sein Kopf auf den Boden auf, und um ihn wurde es Nacht. Epilog. Putzi Mommsen kam gemächlich den Strand entlang geschlendert. Als er nah genug war, konnte Johnny ihn vergnügt singen hören.
Blow, boys, blow! For California, there's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento.
Vor Johnny blieb er schließlich stehen.
Na,
sagte er und deutete auf Johnnys rechte Hand.
Bist du mit meinen Verbandskünsten zufrieden, Herr Doktor?
Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht für einen blutigen Laien, erwiderte Johnny grinsend. »Du hast die Bandage so festgezurrt, dass mir vermutlich demnächst die Hand abstirbt, aber den Blutfluss, den hast du erfolgreich gestoppt.«
»Danke, danke zu viel der Ehre. Wie ich an deinem ironischen Tonfall höre, hast du bereits wieder Oberwasser, Brüderchen.«
Mommsen lächelte, und als Johnny die aufrichtige Zuneigung in seinen Augen sah, überkam ihn ein Gefühl der Rührung. Schnell drehte er sich zur Seite, damit man seine feuchten Augen nicht sehen konnte. »Wollen wir vielleicht ein Stück zusammen spazieren?« fragte er.
»Gerne. Sich ein bisschen die Füße zu vertreten, kann nach dem ganzen Trubel bestimmt nicht schaden.«
Als sie sich zum Gehen wandten, merkten sie, wie der Wind ihnen in den Rücken fuhr und sie mit sanftem Druck vorwärts trieb. Ihre nackten Füße gruben sich bei jedem Schritt in den warmen, feinen Sand. Schweigend stapften sie nebeneinander her.
Über ihnen kreisten schreiend ein paar Möwen. Mommsen blieb kurz stehen, sah nach oben und sagte, »Hättest du gedacht, dass es hier so schön sein würde, wenn...« Er verstummte. Johnny kannte das Ende des Satzes ohnehin. Nachdenklich senkte er den Kopf und schob eine zersplitterte Muschelschale zwischen seinen Zehen hin und her. Sie gingen weiter. Mild rauschend fielen die Wellen ans Ufer und streckten ihre langen Zungen nach ihnen aus. »Weißt du, was mir die ganze Zeit schon nicht aus dem Kopf gehen will?« fragte Johnny nach einer Weile. Mommsen, der knapp vor ihm ging, drehte sich neugierig geworden um. »Was denn?« »Damals, ganz am Anfang unserer Reise in Cork, was ist dort vorgefallen, dass wir die Stadt so fluchtartig verlassen mussten?«
Mommsen verzog keine Miene.
»Und dann später auf Island. Wieso hat Mousson mich gezwungen, mit ihm in den Berg Grimwasser hinunterzusteigen? In New York das Gleiche. Aus welchem Grund musste ich mit ihm in diese Parallelzeitmondale überwechseln? Ich meine, das war alles...«
Johnnys Gesichtsnerven fingen vor Erregung zu zittern an. Mommsen ließ ein schwer zu deutendes Lächeln sehen.
»Ich denke, das solltest du Mousson am besten selbst fragen.«
Johnny blieb stehen.
»Ich? Mousson fragen? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der mir etwas dazu sagen wird.«
Mommsen kratzte sich nachdenklich im Nacken.
»Hm, du hast recht, vermutlich nicht.«
Und bevor Johnny etwas entgegnen konnte, setzte er sich wortlos wieder in Bewegung. Nach weiteren Minuten des Schweigens sagte er schließlich,
»Und? Hast du noch andere Fragen?«
Johnny kickte ein Stück Holz ins Wasser.
»Wieso heißt du eigentlich Putzi Mommsen? Du bist doch eigentlich ein Elm.«
Mommsen musste lachen.
»Bessere Fragen hast du nicht?«
»Nein, habe ich nicht. Also los, sag schon.«
»Ach, weißt du, ich glaube, das mit dem Namen erzähle ich dir ein andermal, wenn uns nichts Besseres einfällt, worüber wir reden können.«
»Ich werde dich daran erinnern, verlass dich drauf.«
»Du bist ganz schön hartnäckig, weißt du das?«
»Klar weiß ich das.«
Sie lachten. »Siehst du die Felsen da vorne? Was hältst du von einer kleinen Rast? Los, wer als erster dort ist, fang mich!«
Wie kleine Kinder quiekend rannten sie quer über den Strand zu einer vom Wind skurril geschliffenen Steinformation. Johnny war der Schnellere. Als sie sich setzten, spürten sie die vom Stein gespeicherte Sonnenwärme durch den Hosenstoff. Von ihrem Platz aus hatten sie einen atemberaubenden Blick über die Bucht. Im klaren Wasser sahen sie die dunklen Schatten großer Fische. Dahinter erhob sich tiefblau der Himmel. Johnny ächzte leise. Mommsen sah ihm besorgt auf die Bandage.
»Tut es immer noch weh?«
»Ein bisschen.«
»Wenn Rosina dir nicht in letzter Sekunde das Schwert aus der Hand geschossen hätte, dann...«
Keiner von ihnen fühlte sich in der Lage, über das zu sprechen, was sich in den entscheidenden Minuten in der Spitze des Turms zugetragen hatte. Johnny wechselte schnell das Thema und deutete mit dem gesunden Arm zu einer bestimmten Stelle, ein Stück unterhalb ihres Felsens. »Schau mal da drüben, Mousson und unser Vater. Was um Himmels Willen treiben die beiden da?«
»Hm, sieht aus, als würden sie tanzen.«
Johnny massierte nachdenklich sein Kinn. »Meinst du, Torturalma hat sie den Verstand gekostet?«
Mommsen grinste. »Ich vermute, das hat eher etwas mit dem Alter zu tun.«
»Du meinst, die beiden werden senil?«
Wieder lachten sie.
Ihre Augen wanderten weiter über die Bucht und blieben zeitgleich an derselben Stelle stehen. Johnny schüttelte mitleidig den Kopf. »Viel haben diese grässlichen Wasserköpfe nicht von unserer guten alten Elmsfeuer übrig gelassen. Das wird eine Menge Arbeit werden, sie wieder hinzukriegen.«
»Lass das mal ruhig Brownies Sorge sein. Wo steckt der überhaupt?«
»Ich glaube, er und die anderen haben sich ein bisschen hingelegt. Kann man es ihnen verübeln? Der gestrige Tag war doch ein bisschen anstrengend für uns alle.«
Mommsen nickte.
»Der gestrige Tag?« Wieder sahen sie schweigend über das Meer. Irgendwann griff Johnny in seine Jackentasche und zog das Amulett daraus hervor. Nachdenklich drehte er es zwischen den Fingern. Hat dieses Ding uns nun Glück gebracht oder Pech?
»Schwer zu sagen. Wir leben immerhin noch und...«
»Und Mologin ist tot.«
Mommsen seufzte tief. »Ja, das ist er.«
»Glaubst du, er war mit sich im Reinen, als er gestorben ist, und mit...«
»Ich weiß es nicht,
Aber wie es aussieht, haben wir ihm unser Leben zu verdanken. Ohne sein Zutun wären wir nicht mehr rechtzeitig aus dem Turm gekommen, bevor er...«
Mommsen stockte. Sein Blick verfinsterte sich.
»Wie geht Lorna denn damit um?«
»Keine Ahnung. Gut, denke ich. Besser, als jeder von uns es täte, vermutlich. Er war immerhin ihr Vater. Wie gut sie es wirklich verkraftet, wird erst die Zukunft zeigen. Jetzt schläft sie. Ich habe ihr ein paar Tropfen gegeben. Und wenn wir von unserer kleinen Wanderung zurück sind, werde ich nach ihr sehen. Crescentia und Rosina sind bei ihr.«
Johnny hielt das Amulett versonnen gegen das Licht. »Kaum zu glauben. So ein unscheinbares Ding. Und es hat das Schicksal so vieler Menschen für immer verändert.«
»Ja«, entgegnete Mommsen müde, »zum Glück ist alles vorbei.«
»Ist es das, vorbei?
Glaubst du nicht?«
»Weißt du, was eine sehr, sehr merkwürdige Frau im Hafen von Cork zu mir gesagt hat?«
»Was?«
»Die Elmsfeuer gibt keine Seele wieder frei, die sie einmal gefangen hat.«
»Und dieses Seemannsgarn, glaubst du?«
»Du sagst doch immer, dass es zwischen Himmel und Erde mehr Dinge gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.«
»Ja, aber das ist doch nur so dahingesagt.«
Johnny brummte etwas zur Antwort, das Mommsen nicht verstand. Dann hob er das Amulett so in die Höhe, dass der Anhänger vor der Sonne zu stehen kam. Mit einem Mal begann das Amulett grün zu schimmern. Innerhalb weniger Sekunden vollzog sich eine atmosphärische Veränderung. Es wurde kalt, finstere Wolken zogen auf. Eine heftige Böe ließ ihre Haare flattern. Gleich darauf glitt ein mächtiger Schatten über den Himmel. Erschrocken rissen sie die Köpfe nach oben. Im selben Moment fuhr ein gewaltiger Greif aus der Höhe zu ihnen herunter. Seine riesenhaften dunklen Schwingen ließen ein tiefes Rauschen aufbranden. Ohne Johnny zu berühren, packten seine scharfen Krallen das Amulett in dessen Hand. Und noch ehe einer von ihnen sich aus seiner Starre befreit hatte, war er mit mächtigem Flügelschlag am Horizont verschwunden.
So, das war's. Endgültig. Bis auf Weiteres. Nach gut 2,5 Jahren haben wir einmal den gesamten Backkatalog unserer Hörbuchproduktionen komplett kosten- und werbefrei als Podcast veröffentlicht. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin begleitet und unseren vielen spannenden, skurrilen und schönen Geschichten gelauscht hast. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Lass es uns wissen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lauscherlounge.de. Für aktuelle Live-Veranstaltungen und Produktionen besuche uns doch einfach auf unserer Homepage lauscherlounge.de und melde dich für unseren Newsletter an. Alle gesendeten Hörbücher bekommst du dort selbstverständlich auch noch als CD oder Download. Wir sammeln jetzt hier erstmal wieder neues Material und sagen dir Bescheid, wenn wir wieder Episoden für dich bereit haben. Unsere Kanäle Hörgestalten und Texte von gestern laufen natürlich weiter wie gewohnt. Also, bis dahin. Wort drauf.